Herr Jesus Christus, du hast die Predigtreihe den Pastoren aufs Herz gelegt, Gemeindeleitung aufs Herz gelegt, Schöpfung, Sünde, Sündenfall, Tod, Hölle für heute. Herr, du hast wenig Gedanken gegeben bei der Vorbereitung. Ich bitte dich, dass du ihn segnest, dass du ihm die Freiheit gibst, uns die Worte beim Namen zu nennen, auch heute. Schenke ihm den Mut, den Glaubensmut. Ja, immer im Hinblick auf deine Liebe, Herr, die nie vergeht. Segne du ihn, segne du jedes, der zulässt. Mach du unsere Herzen weit offen, damit wir aufnehmen können. Schenk du den Heiligen Geist, um zu verstehen, was du uns heute möchtest sagen. Dass wir einfach auch eine Veränderung in unserem Leben erfahren durch dein Wort. Amen.
Ja, ich hatte zum Anfang eine Last auf dem Herz. Und zwar habe ich bei den Vorbereitungen nicht damit gerechnet, dass ich erst um 20 ab 10 Uhr starten werde. Und ich schaffe es beim besten Willen nicht, bis um 15:45 fertig zu sein. Ich hoffe, ihr verzeiht das, wenn das 10 vor wird oder vielleicht sogar ein bisschen später, bis ich fertig bin. Es ist eine Thematik, die sehr umfangreich ist. Als Jugendlicher, vielleicht bin ich 18, weiss es nicht mehr genau, bin ich im Gespräch mit Eltern von einem Freund, die waren Christen, also immer noch so viele weiss, ich habe keinen Kontakt mehr mit ihnen. Und in diesem Gespräch sind wir auf Adam und Eva gekommen. Irgendwo sind wir auf die Schöpfungsgeschichte gekommen. Und plötzlich bin ich aus allen Wolken gefallen, wo mir bewusst worden ist, die glauben das gar nicht. Für sie ist die Schöpfungsgeschichte einfach nur eine Geschichte, ein Erklärungsversuch, woher das Menschheit kommt, woher das Judentum kommt und wie das mit Gott aussieht, aber nicht etwas, was tatsächlich passiert ist. Und das war für mich wie eine neue Welt. Bis dort bin ich davon ausgegangen, Christen glauben doch alles das Gleiche. Somit auch an die Schöpfung, so wie ich das von Kindesbeinen auf gelernt habe. Heute bin ich etwa doppelt so alt wie damals, habe Theologie dürfen studieren und heute weiss ich, das ist bei weitem nicht selbstverständlich. Im 20. Jahrhundert hat eine sogenannte Entmythologisierung stattgefunden von der Bibel. Das heisst, man hat versucht, Theologen, nicht die Welt, sondern die Theologen haben probiert, die Aussagen der Bibel so zu formulieren, dass sie mit dem modernen Weltbild, mit dem Aufklärungsweltbild zusammenpassen. Mit anderen Worten, es hätte keinen Platz mehr für Wundergeschichten oder Geschichten, die mit unserer heutigen Erfahrung nicht übereinstimmen. Und darum, das ist verkündet worden, wird so verkündet, bis heute in vielen Kirchen. Und darum ist es kein Wunder, dass ein Grossteil der Christen nicht glaubt, dass die Schöpfungsgeschichte wahr ist, dass der Sündenfall so passiert ist, sondern dass da andere Sachen dahinter stehen, dass das nur symbolisch zu verstehen ist. Jetzt ist es so, wir haben uns letzte Woche mit dem Sündenfall auseinandergesetzt und der Jonas hat so geredet, als wäre das wirklich passiert. Wir werden uns heute mit dem Sündenfall auseinandersetzen und ich werde so reden, als wäre das wirklich passiert. Warum? Weil der Jonas und ich überzeugt sind, dass das wirklich passiert ist. Dass das Tatsachen sind. Auch wenn für uns vielleicht da und dort schwierig nachzuvollziehen. Was ist, wenn man der Bibel nicht vertrauen kann? Wenn plötzlich nicht mehr sicher ist, was ist jetzt wahr und was ist Mythos? Und was heisst das über den Gott? Wenn die Bibel ein Lügenbuch ist, ist das nicht auch ein Lügengott? Ich glaube, wir müssen wissen, können wir der Bibel vertrauen oder nicht? Und wir könnten mit dieser Frage heute eine ganze Predigt füllen und für das haben wir keine Zeit. Und darum möchte ich an dieser Stelle noch mal ganz herzlich einladen, du kannst mir übrigens PowerPoint geben, möchte ich noch mal einladen für am nächsten Freitag zum ersten Abend vom Glaubensgrundkurs. Er hakt ein bisschen. He? Weil dort wird es genau um das gehen. Die Bibel verstaubt die Worte oder unverändert die Wahrheit. Und dort werden wir uns damit auseinandersetzen, mit der Frage, warum können wir der Bibel heute noch glauben oder eben auch nicht. Die Jonas und ich kommen natürlich zum Punkt, wir können der Bibel glauben, aber wir wollen dort offen anschauen, warum ist das so? Und wo sind vielleicht auch kritische Punkte? Wer das mehr interessiert, meldet euch doch an, dass wir wissen, dass ihr kommen wollt und dass wir den Abend wirklich stattfinden lassen. Ich gehe heute Morgen davon aus, die Bibel ist wahr von Anfang bis zum Schluss. Und ich will einsteigen mit euch in 1. Mose 3, Versen 1 bis 6, wo uns Tatsachen geschildert werden, was ist damals passiert. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr geschaffen hatte. Sie fragte die Frau, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Doch, natürlich dürfen wir die Früchte hier im Garten essen, erwiderte die Frau. Nur von dem Baum in der Mitte hat Gott gesagt, esst seine Früchte nicht und berührt ihn auch nicht, sonst müsst ihr sterben. Doch die Schlange widersprach, nein, ihr werdet nicht sterben, sondern Gott weiß, sobald ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet. Dann werdet ihr sein wie Gott und selbst wissen, was gut und böse ist. Die Frau betrachtete den Baum. Seine Früchte schienen schmackhaft. Er war eine Augenweide und es war verlockend, dass er klug machen sollte. Schließlich pflückte sie eine Frucht und aß. Dann gab sie auch ihrem Mann davon und er aß ebenso. Er sprechen die Schlange, er verbotene Frucht. Es ist schon verständlich, dass für unseren Erfahrungshorizont die Geschichte irgendwo mythisch klingt. Und die Bibel erklärt uns auch nicht näher, wie es so weit gekommen ist, warum die Schlange kann reden, warum sie die Frau versuchen will. Aber sie schildert uns den Inhalt von dem Gespräch und darum wollen wir uns auf den fokussieren. In diesen ersten Versen, die wir gelesen haben, erfahren wir sehr viel über das Wesen der Sünde. Wie Sünde funktioniert, und werden nachher in den weiteren Versen auch Konsequenzen von der Sünde sehr genau erkennen. Die Schlange fängt an mit der Frage, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von allen Bäumen nicht essen dürft? Es ist eine harmlos klingende Frage, als würde sie eine Diskussion wollen, auf einer sachlichen Basis. Aber wenn wir vom Hebräischen herkommen, dann ist ganz klar ein spöttischer Unterton erkennbar, so im Sinn von, ja, sollte Gott das wirklich gesagt haben? Glaubt ihr das wirklich? Von allen Bäumen dürft ihr nicht essen. Also das Ziel ist nicht ein Informationsaustausch, sondern die Schlange will von Beginn weg Gottes Gebot in Frage stellen. Was war Gottes Gebot? Gottes Gebot war, nicht von allen Bäumen dürft ihr essen. Also das ist jetzt nicht eins zu eins so steht, aber sinngemäß ist das der Inhalt. Nicht von allen Bäumen dürfen wir essen. Und was macht die Schlange? Sie kehrt eigentlich nur ein Wort um und tut es an einen anderen Platz in dem Satz. Von allen Bäumen dürft ihr nicht essen. Das ist Wesen von der Sünde. Das ist Funktionsweise von der Sünde. Gottes Gebot werden spöttisch hinterfragt, oft mit dem Wort Gottes, aber noch leicht vertreibt. Gottes Gebot werden spöttisch hinterfragt, sollte Gott das wirklich gesagt haben, dass man das nicht darf? Hat Gott wirklich gesagt, Sex ist etwas Schlechtes? Sex vor der Ehe ist schlecht? Also wirklich, was glaubt ihr da? Das ist doch nicht modern, das passt doch nicht. Und so funktioniert Sünde auch heute noch. So mit einem spöttischen Unterton, das kann doch nicht sein. Also da habt ihr irgendetwas falsch verstanden. Ist das wirklich so? Was macht Eva? Sie korrigiert die Schlange im Vers 2. Doch, natürlich dürfen wir die Früchte hier im Garten essen. Nur von dem Baum in der Mitte hat Gott gesagt, esst seine Früchte nicht. Soweit stimmt das, aber sie fährt weiter und sagt, und berührt ihn auch nicht, sonst müsst ihr sterben. Ist spannend, offensichtlich hat Eva schon ein angespanntes Verhältnis zu dem Gebot. Sie fügt eine Verschärfung hinzu. Wir wissen nicht, wie es zu dieser Verschärfung gekommen ist, ob sie das erfunden hat, ob Adam und Eva das erfunden haben oder wie es zu dem Punkt gekommen ist. Da geht die Bibel nicht näher darauf ein, die Schlange auch nicht. Die Schlange geht auf den zweiten Teil ein. Dann müsst ihr sterben. Und was sagt die Schlange? Nein, ihr werdet nicht sterben, sondern Gott weiß, sobald ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet. Dann werdet ihr sein wie Gott und selbst wissen, was gut ist. Und böse ist. Und plötzlich steht Eva vor zwei angeblichen Wahrheiten. Auf der einen Seite ist Gottes Wahrheit. Gottes Wahrheit, wo einen Rahmen absteckt, wo mit einem Gebot verknüpft ist. Ein Gebot, das eine Grenze aufzeigt, einem Menschen Grenzen aufzeigt, wo ihm ein Schutz sein sollte. Und auf der anderen Seite die Schlangenwahrheit, die angebliche Wahrheit. Eine Wahrheit, die einem Menschen mehr verspricht. Eine Verheißung. Sie zeigt dem Menschen eine Grenzenlosigkeit auf. Sie zeigt dem Menschen auf, wie er sein Dasein erweitern kann. Sie zeigt am Mensch oder sie ermöglicht ihm ein Sehen von etwas, wo vorher noch nicht da ist. Ihr werdet wie Gott sein. Ihr werdet klug werden. Wie funktioniert Sünde? Es wird eine Begierde geweckt. Es wird eine Begierde über etwas geweckt, da könnte mehr sein. Da ist etwas, was es wert ist. Es wird einem ein Gewinn versprochen. Wenn du nur das oder selbst wirst besitzen, dann wirst du glücklich. Das wird dir gut tun, wenn du das kannst haben. Damit du es kaufen kannst, dich verschuldest, dass du es kaufst, dass du es klaust. Wenn ich mit dieser Frau oder diesem Mann könnte zusammen sein, vielleicht einfach nur für eine Nacht, weil du hast ja schon einen Partner, aber das wäre etwas Wunderbares. Gönn dir das doch, du hast es verdient. Wenn du dieses oder jenes tust, dann lösen sich all deine Probleme oder zumindest ein, zwei Probleme, die du hast. Es wird dir gut tun. Und was ist die Folge von diesem Versprechen? Die Eva fängt sich tatsächlich an zu überlegen. Die Frau betrachtete den Baum. Seine Früchte schienen schmackhaft. Er war eine Augenweide und es war verlockend, dass er klug machen sollte. In aller Ruhe fängt der tödliche Samen, der ihr Herz gepflanzt ist, an weiter keimen. Es ist kein Druck da. Die Schlange ist nicht mehr da. Sie redet einmal nicht mehr mit ihr. Der Adam drückt ebenfalls nicht, verhindert aber auch nichts. Aber er muss in der Nähe sein, aufgrund des biblischen Berichts. Und dann kommt der erste Blick. Sie schaut den Baum an. Sie sieht die Früchte, die gut aussehen, appetitlich, süß, lieblich. Und der ganze Baum ist eine Augenweide. Und dann klingt ihr noch das Versprechen in den Ohren. Das wird dich klug machen. Du wirst sein wie Gott. Du wirst gut und bös können unterscheiden. Und was ist mit dem Gebot Gottes? Das wird plötzlich zu einem Verbot. Gott ist ein Spielverderber. Er gönnt dir den Spass nicht. Er gönnt dir nicht, dass du gut und bös erkennst. Und so wird es auf die Seite geschoben. Es ist gar kein Thema mehr da. Es wird aus dem Sinn verdrängt. Das Wesen der Sünde ist, angebliche Vorteile werden unglaublich gross und schön. Und die gut gemeinte Richtlinie von Gott, seine Gebote werden als Verbot und als Bevormundung wahrgenommen und man blendet es aus, man schiebt es auf die Seite. Konsequenzen für ein mögliches Fehlverhalten, das angekündigt sind, werden plötzlich so klein. Das kann doch fast nicht wahr sein. Und das führt dazu, schließlich pflückte sie eine Frucht und aß, dann gab sie auch ihrem Mann davon und er aß ebenso. Haben wir gemerkt, was da passiert ist? Ein falsches Versprechen hat die Begierde geweckt. Und die Begierde hat zu einem ersten Blick geführt und der Blick hat überzeugt. Und der hat Gedanken ausgelöst und hat zu weiteren Blick geführt und hat weitere Gedanken gegeben. Und so ist Eva in die Sündenspirale hineingekommen. Und es ist immer mehr für ihr Empfinden aufwärts gegangen, aber eigentlich abwärts gegangen. Was ist das? Sünd, ein klassischer Ablauf, ich nenne das Salamitaktik. Sünd benutzt eine Salamitaktik, Schiebli für Schiebli geht es vorwärts ins Verderben. Warum geraten auch heute noch so viele Christen in eine Affäre, in einen Ehebruch? Ich bin überzeugt, wenn man Christen fragen würde, wenn sie heiraten, wenn sie 10 Jahre geheiratet sind, hast du vor, mal Ehebruch zu begehen? Ist das erstrebenswert? Ich glaube, die meisten würden sagen, nein, auf keinen Fall, das will ich nicht. Und wieso passiert es trotzdem? Wegen der Salamitaktik. Sie schlittern langsam drin. Es ist ja nur ein bisschen verliebt sein. Da kann ich ja gar nichts dafür. Und es ist halt schon noch schön. Ich komme die Aufmerksamkeit von meiner Frau nicht mehr über. Es ist ja nur ein bisschen Zeit verbringen mit dieser Person. Das ist ja nichts weiter tragisch. Das mache ich ja mit anderen Leuten. Wir gehen nur mal eins zusammen trinken. Das ist doch okay. Ja, wir haben uns nur noch umarmt zum Abschied. Es war nur ein Küsschen auf die Backe. Ja, es hat sich jetzt halt so ergeben, dass wir nach dem Ausgang bin ich halt zu ihr heim geschlafen. Wir haben nur eine Nacht zusammen verbracht. Salamitaktik. Schieben um Schieben führt uns die Sünde, oder werden wir zur Sünde angeführt. Schieble um Schieble ins Verderben. Und die nächsten Verse schildern uns nachher, was das bedeutet, wenn Sünde passiert ist. Was es bedeutet hat, wo das erste Mal Sünde passiert ist. Ich lese weiter, Kapitel 3, ab dem Vers 7. Da wurden den beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze daraus. Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie, wie Gott, der Herr, durch den Garten ging. Da versteckten sich die beiden vor ihm, zwischen den Bäumen im Garten. Gott, der Herr, rief nach dem Menschen: Adam, wo bist du? Ich habe dich im Garten gehört, antwortete Adam. Aber weil ich nackt bin, habe ich Angst bekommen und mich versteckt. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott. Hast du etwa von dem Baum gegessen, dessen Früchte ich dir verboten hatte? Adam erwiderte: Die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast, hat mir von den Früchten des Baumes gegeben. Da habe ich gegessen. Daraufhin stellte Gott, der Herr, die Frau zur Rede: Was hast du da getan? Die Frau verteidigte sich: Die Schlange hat mich verführt. Deshalb habe ich gegessen. Der Nüchterung erfolgt auf der Stelle. Es ist praktisch nichts von dem eingetroffen, was die Schlange gesagt hat, oder zumindest nicht so, wie sie es verheißen hat. Im ersten Moment sieht sie noch so aus, als hätte sie recht, weil Adam und Eva fallen nicht auf der Stelle tot um. Und tatsächlich haben sie neue Erkenntnisse. Aber was ist das für eine Erkenntnis? Ist es eine Erkenntnis, die Spass macht, die ihnen etwas bringt? Im Gegenteil, das Erste, was sie erkennen, ist, wir sind nackt. Plötzlich kommt Scham in ihr Leben. Ihre neue Erkenntnis lässt als Erstes einen Mangel an sich feststellen. Ein Mangel, der die Beziehung, die sie zueinander haben, beeinträchtigt. Die Freiheit, die sie in ihrer Beziehung vorher hatten, die Unbefangenheit, ist verschwunden, ist weg, unwiederbringlich, wird nie mehr zurückkommen auf dieser Welt. Seit dort schämen sich Menschen voreinander. Ihre Beziehung hat an Freiheit und Unbekümmertheit verloren. Auf der Stelle. Und das Zweite, was sie merken, wir haben Angst vor Gott. Sie verhüllen sich mit Feigenblättern und das hilft irgendwo im zwischenmenschlichen Kontakt, aber vor Gott hilft es nicht. Wo sie ihn hören, schnell versteckt es sich irgendwo zwischen den Bäumen. Sie merken, man könnte es nicht verstecken vor Gott. Auch das Verstecken hinter den Bäumen hat nicht funktioniert. Gott spricht die beiden an und er lässt sich auf einen Dialog mit ihnen ein und ermöglicht ihnen, ihr Handeln zu verantworten, Stellung zu beziehen, Rechenschaft abzulegen. Und was macht der Mensch? Er verteidigt sich, er rechtfertigt sich, er schiebt die Schuld von sich. Die Frau war es. Nein, die Schlange war es. Ich habe doch keine Schuld, ich kann eigentlich nichts dafür, ich bin reingelegt worden. Inhaltlich stimmt es ja irgendwie, was Adam und Eva sagen. Und gleich müssen wir festhalten, sie haben eigenverantwortlich entschieden. Sie sind nicht gedrängt oder gedrückt worden oder gezwungen worden. Sie haben entschieden, ich will von dieser Frucht essen. Das Wesen der Sünde ist, sie übernimmt keine Verantwortung. Im Gegenteil, die Sünde versucht zu verheimlichen, zu verbergen. Es darf nicht ans Licht kommen. Und man verstrickt sich immer tiefer in diesem Sündendschungel. Sünd bleibt in der Regel nicht alleine, sondern zieht weitere Sünde mit sich, wenn man es will, verbergen. Es führt sogar dazu, dass sie letztendlich eigentlich nicht nur ihr Gegenüber anklagen, sondern sie klagen Gott an. Der Unterton beim Adam, der sagt, die Frau, die du geschaffen hast, du hast mir eine falsche Frau geschaffen, sie hat mich verführt. Und was sagt Eva? Die Schlange, die Kreatur, ein Geschöpf von dir, sie hat mich verführt. Du hast etwas Falsches geschaffen. Sogar Gott wird angeklagt, um sich selber irgendwo draus zu halten. Aber halten wir kurz inne an dieser Stelle. Was ist denn eigentlich Sünde? Was begegnet uns da in diesem Text über Sünde? Wir sehen, Sünde ist eigentlich das Bestreiten von dieser uneingeschränkten Abhängigkeit, die der Mensch, das Geschöpf von Gott hat. Sünde ist, dass der Mensch meint, ich gehöre mir selber. Ich kann doch selber über mein Leben entscheiden. Und in dem Sinn begat er eine Eigentumsbestreitung. Ich bestreite, dass ich Gottes Eigentum bin. Ich will nicht Gottes Geschöpf sein. Übertretung von dem Gebot Gottes ist letztendlich eine Verneinung von Gott selber. Ich will nicht, dass es die Gebot gibt. Ich will eigentlich gar nicht, dass es Gott gibt. Die Schlange bietet Eva eine Art von Wissen an. Nämlich Wissen, wie man ohne Gott leben kann. Du schaffst es ohne Schöpfer. Und offensichtlich will sie das. Sie will ohne Gott leben können. Geht auf das Angebot ein. Und was sind die Konsequenzen davon? Ich meine, das ist jetzt das erste Mal, wo wir von Sünde lesen. Aber das hat sich immer und immer wieder vorgesetzt. In jedem Leben eines Menschen erkennen wir das Prinzip. Und die Konsequenzen, die man da geschildert findet, die bewahrheiten sich immer wieder aufs Neue. Was sind die Konsequenzen von der Sünde? Es sind heftige Konsequenzen. Ein riesiger Rattenschwanz, der Sünde nach sich zieht. Die ersten Konsequenzen haben wir schon gesehen. Sünde zerstört Beziehungen. Auf der Stelle. Zwischenmenschlich, zwischen Adam und Eva hat es vom ersten Moment an nicht mehr gestimmt. Sie haben sich nicht mehr, die Nähe, die Intimität, ist plötzlich nicht mehr vorhanden gewesen. Sie haben sich müssen verbergen, ihre Geschlechtlichkeit voreinander verstecken. Sie haben sich geschämt. Und die Beziehung zu Gott hat einen massiven Dämpfer bekommen. Sie haben plötzlich Angst bekommen. Sie sind nicht mehr das Gegenüber von Gott gewesen, wenn er sie dazu geschaffen hat, sondern sie haben Angst gehabt. Und in den folgenden Versen, die lese ich nicht vor aus Zeitgründen, finden wir folgende weitere Konsequenzen. Beschwerliche Schwangerschaft und Geburt. Es belastet das Verhältnis von Mann und Frau, Unterordnung und Herrschen. Arbeit wird plötzlich mühselig. Der Ackerboden wird verflucht, er wird Dornen und Disteln hervorbringen. Es gibt eine Sorge ums Überleben. Im Schweiß von deinem Angesicht musst du schauen, dass du all das zusammenbringst, damit du leben kannst. Und zu guter Letzt, eben doch, ihr werdet trotzdem müssen sterben. Das Sterben, Altern und Sterben und der Tod kommen ins Leben der Menschen. Das Leben wird plötzlich ein Sterben auf Raten. Es wird von da an nur noch ein Altern und Sterben sein, weil die Quelle vom Leben wird unerreichbar sein. Der Mensch wird verbannt aus dem Paradies, er hat keinen Zugang mehr zum Baum vom Leben. Gott verbannt ihn aus dem Garten Eden. Und eigentlich können wir die Konsequenzen auf vier Punkte, auf vier Ebenen zusammenfassen. Ein gestörtes Verhältnis zu der Schöpfung kennen wir auch heute. Wir haben Angst, gewissen Tieren zu begegnen. Es gibt Naturkatastrophen, Krankheiten. Die Schöpfung und der Mensch, die haben ein gestörtes Verhältnis zueinander. Ein gestörtes Verhältnis zu den Mitmenschen. Wer von euch hat nicht schon einen Kleinkrieg gehabt? Streit in der Familie mit anderen Leuten? Weltweite Kriege, die ausgelöst werden, weil Menschen nicht mehr miteinander können. Ein gestörtes Verhältnis zum Leben. Der Mensch tut alles, dass er leben kann, dass er lang leben kann. Die Sehnsucht nach ewigem Leben. Und es ist vergeblich, es ist noch jeder gestorben bis heute. Und letztendlich das gestörte Verhältnis zu Gott. Wir erleben das alles heute eins zu eins. Würden wir aber eine Umfrage machen, glaube ich, die Menschen spüren vor allem die ersten drei Punkte. Das ist Alltag. Und sie sind beschäftigt damit, gegen diese drei Punkte zu kämpfen, sich irgendwo zu arrangieren. Aber ich glaube, das eigentliche Problem ist der vierte Punkt. Das gestörte Verhältnis zu Gott ist der relevanteste Punkt. Der Ursprung der Sünde, oder die Sünde selber ist in ihrem Dasein, ist ja Emanzipation von Gott. Loslösung von Gott, ohne Gott wollen sie. Oder anders ausgedrückt, Sünde heisst, der Mensch lebt nicht mehr gemäss dieser Gebrauchsanweisung, die Gott, der Schöpfer, gegeben hat. Kein Wunder ist das Verhältnis gestört. Ich möchte das an einem Beispiel deutlich machen. Nehmen wir das Auto, ein Corvette C3, ein Traumauto, mein Traumauto. Für was ist das Auto geschaffen? Das ist geschaffen, um auf der Straße zu fahren. Und ich sage euch, es ist ein Traum, mit dem Auto auf der Straße zu fahren. Fünfter Hochzeitstag, vor 5 Jahren, das Wochenende mit der Sarah durch die Schweiz durchcruisen, in diesem Auto, das Targa-Dach auftun, den Wind spüren, den Motor hören, die Leute, die rumschauen. Da hat man noch nie so viele Leute nachgeschaut, wie wir mit dem Auto unterwegs sind. Ist ein fantastisches Auto. Das Fahrvergnügen nimmt aber ein relativ schnelles Ende, wenn ich das Gefühl habe, ich wollte jetzt mal die Geländetauglichkeit von dem Auto prüfen. Der einzige Vorteil, den das Auto hat, ist ein tiefer Schwerpunkt. Ich kann relativ grosse Schräglage aushalten, aber wenn ich mit dem Auto in die Kiesgrube gehe, über Stock und Stein fahre, versuche, wie tiefes Wasser kann ich durchqueren, es wird eine Herausforderung werden. Es wird ihr nicht gut tun. Der Unterboden wird verkratzt oder abgerissen, die Federung wird leiden, der Lack, die Lenkung, eventuell der Motor. Es wird dem Auto nicht gut tun. Es ist nicht so, dass ich nicht mehr aus dieser Kiesgrube rauskomme, glaube ich. Außer die boxen dumm auf einem Stein auf oder sie bleibt in einem Teich liegen. Aber grundsätzlich wird sie wahrscheinlich wieder rauskommen aus dieser Kiesgrube. Aber sie wird definitiv Schäden davon tragen, weil sie nicht gemäss ihrem Zweck gebraucht worden ist. Aber okay, so einen platten Reifen, den kann man ja ersetzen. Feine Kratzer im Lack kann man auspolieren und der Beifahrer oder die Beifahrerin, die meine Fahrweise nicht getragen hat und alles verkotzt hat, das kann man putzen und reinigen. Aber das Problem ist ja, das sind nur die oberflächlichen Schäden. Das sind die vordergründigen Schäden. Aber was ist mit den aufgerissenen Kotflügeln? Mit dem Rost, den sie jetzt wird ansetzen an diesen defekten Stellen? Was ist mit der verstellten Spur? Was ist mit dem Motor, der eventuell Wasser angesogen hat? Das Auto ist in der Grundsubstanz beschädigt. Der unsachgemäße Gebrauch von dem Auto führt dazu, dass es letztendlich früher oder später einen Totalschaden wird erleiden. Es wird auf dem Schrottplatz landen. Und was ist der Grund? Das Problem sind nicht die Schäden. Das Problem ist, dass ich das Gefühl habe, ich kann das Auto entgegen der Gebrauchsanweisung von Chevrolet brauchen, wo sagt, das ist ein Strassencruiser und nicht ein Geländefahrzeug. Und ich habe das Gefühl gehabt, das geht trotzdem. Und ganz ähnlich ist das doch mit der Sünde und mit uns Menschen. Offensichtlich ist es schon irgendwie möglich, ohne Gott zu leben, zumindest im ersten Moment. Adam und Eva sind nicht auf der Stelle tot umgekehrt. Aber das Leben des Menschen ist empfindlich beschädigt worden. Klar, gegen die Krankheitskratzer gibt es Medikamente und Ärzte. Gegen die wilden und giftigen Tiere gibt es Waffen und Gegengift. Und für die zwischenmenschlichen Probleme erfinden wir Anwälte, Richter, Waffen und das Faustrecht. Da kommt man irgendwo zu Schlag damit, oder? Aber das eigentliche Problem, unser Leben hat grundsätzlichen Schaden genommen. Und der kommt dort her, dass wir unser Leben nicht gemäss der Gebrauchsanweisung vom Schöpfer leben. Und das macht unser Leben kaputt. Die gestörte Beziehung, das gestörte Verhältnis zu Gott, das ist der relevante Punkt und das ursprüngliche Problem. Und die Bibel sagt mehrfach, der Lohn für die Sünde ist der Schrottplatz. Jeder von uns wird auf dem Schrottplatz landen. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und damit meint die Bibel nicht nur den körperlichen Tod, sondern der Mensch war ja ursprünglich auf ewiges Leben ausgelegt gewesen. Was machen wir jetzt mit dieser Seele, wenn sie die liebliche Hülle verlässt? Und da wird die Bibel sehr deutlich, wie der Schrottplatz aussieht. Und da redet die Bibel von der Hölle. Sie braucht Bilder von Feuer, von Dunkelheit, Finsternis. Sie redet von ewiger Pein, ewiger Qual, dass Menschen, die dort sind, fortwährend klagen und schreien, Zähne knirschen. Es ist nichts, wo ein Mensch gern auch nur einen Moment wird verbringen. Auch wenn Hölle heute verniedlicht wird, es ist höllisch gut, sogar erstrebenswert anklingt. Es ist der Ort, wo man mal so die Sau rauslassen kann, weil es keinen Spielverderber namens Gott gibt und Satan mit seinem Dreizack hilft auch noch mit dieser Party. Es ist ein Ort von der ewigen Bestrafung. Die Bibel wird nicht sehr detailliert da drin, wie das alles funktioniert und aussieht, aber es wird klar, es ist nichts, was der Mensch erleben will. Es ist Endstation. Aus. Fertig. Es gibt keinen Weg, der ab dem Schrottplatz wird wegführen. Die Bibel redet klar von Sünde, Tod und Hölle. Und es sind nicht Druckmittel. Die Kirche hat das leider als Druckmittel gebraucht in der Vergangenheit, um ihre Macht von der Institution Kirche zu festigen. Aber die Bibel übermittelt uns das, dass wir wissen, wie es um uns steht, wie es um das Leben der Menschen steht. dass die Menschen wissen, Sünde ist ihrem Wesen an etwas total Zerstörerisches, Ekliges und überhaupt nicht erstrebenswert. Weil die Folge davon ist Verderben und Tod und letztendlich die Hölle. Sünde ist absolut schrecklich. Und die Hölle ist die Endstation von dem Weg, der mit etwas Schönem, angeblich Schönem, angefangen hat. Mit einer kleinen Sünde. So eine schöne Frucht, die mir so viel Gewinn bringt. Was ist der Gewinn, was mir bringt? Am Schluss Verderben und Hölle. Und was ist denn? Machen wir das Buch zu und es ist einfach alles vorbei, aus, fertig. Gibt es keine Möglichkeit, alles unwiederbringlich verloren, keine Chance mehr für den Mensch. Nachdem Gott die tragischen Konsequenzen geschildert hat, lesen wir Vers 20. Adam gab seiner Frau den Namen Eva, Leben, denn sie sollte die Mutter allen menschlichen Lebens werden. Speziell. Also erstens hat Eva bis dort noch nicht Eva geheißen, sondern nur die Frau. Und der Adam gibt ihr einen Namen, der so gar nicht zu dieser Situation passt. Eva. Und das klingt an als hebräisches Wort Leben, weil sie die Mutter von allem Leben soll werden. Ich glaube, Adam ist nicht entgangen, dass in all diesen Konsequenzen, die wir jetzt gelesen haben, die schrecklich sind, irgendwo ein Hoffnungsschimmer vorhanden ist. Wir haben von der beschwerlichen Schwangerschaft und Geburt gelesen. Aber da ist auch eine Verheißung von Nachkommenschaft, von Leben, von einer Zukunft. Das belastete Verhältnis von Mann und Frau. Aber es gibt noch das Miteinander. Es gibt noch das Miteinander von Mann und Frau. Wir sehen von der Arbeit, die mühselig wird. Aber es gibt noch Arbeit. Gott hat Arbeit als etwas Sinnstiftendes, als etwas Schönes geschaffen. Adam darf weiterhin arbeiten. Der Ackerboden wird verflucht, Dorn und Disteln. Aber nicht nur das, er wird auch Frucht bringen. Sorge ums Überleben, aber Überleben ist möglich. Der Mensch wird sich können versorgen. Er muss nicht nur um sich sorgen, sondern kann auch ver- und vorsorgen. Sterben wird Realität. Aber der aufmerksame Hörer hat gehört, da kommt doch noch irgendetwas mit einem Nachkommen, wo die Schlange wird besiegen, den Kopf zertreten. Es wird noch nicht näher ausgeführt. Und letztendlich die zerstörte Beziehung zu Gott. Gott hat können Ratzeputz aus, Versuch, Mensch, gescheitert, wir machen etwas Neues. Aber er macht es nicht. Gott nimmt den gefallenen Mensch an. Er bejaht den Mensch als gefallene Kreatur und versorgt ihn. Im ersten Moment mit Kleider. Er sieht die neue Not vom Mensch und sagt, das Feigenblätterzeug ist für nichts. Ich mache dir anständige Kleider. Nebenbemerkung, und Sünde kostet dir das erste Opfer. Tiere werden geschlachtet, Tiere müssen sterben, dass der Mensch wieder ein gewisses Wohlbefinden hat. Sünde zieht immer den Tod mit sich. Und als zweites sehen wir, Gott gibt dem Menschen Wegweisung. Er zeigt ihm auf, es gibt einen Weg. Es gibt einen weiteren Weg und er bereitet sich darauf vor. Trotz aller Not und aller Schrecklichkeit der Sünde scheint es da einen Weg zu geben. Eine Hoffnung zu geben. Gottes Barmherzigkeit und Gnade scheinen in all dem irgendwo plötzlich sichtbar zu werden. Und an dieser Stelle werden wir in einer Woche miteinander weiterfahren und anschauen, wo und wie zeigt sich denn die Gnade Gottes. Fassen wir zusammen zum Schluss. Wir haben letztes Mal vor einer Woche gehört, Gott hat die Menschheit wollen. Gott will dich, das gilt heute noch. Und wir haben heute gesehen, der Mensch will aber Gott nicht. Jeder Mensch hat mit seinem Verhalten gezeigt, eigentlich sind wir Gottes Gebot zuwider und das wären wir lieber ohne ihn. Und jeder Mensch ist in Sünde gefallen. Jeder Mensch hat die schrecklichen und zerstörenden Konsequenzen von Sünde erlebt in seinem Leben. Und jeder Mensch steht unter dem Urteil schuldig, du wirst sterben, kommst in die Hölle. Aber wir haben auch gesehen, es gibt einen Hoffnungsschimmer. Und ich freue mich darauf, in der Woche den Hoffnungsschimmer mit uns anzuschauen und uns auch dort eine ganze Predigt lang rein zu vertiefen. Wir wollen uns trotz der vorgeschrittenen Zeit einen Moment von der Stille nehmen. Im Gottesdienstzettel habe ich 3 Fragen abgedruckt. Wer noch einen will, kann noch einen holen. Ich blende es aber auch ein. Die online sind, können unter dem Video in der Beschreibung den Link Ressourcen anklicken. Dann kommen sie auch zu dem Gottesdienstzettel. 3 Fragen zum Nachdenken und mit Gott bewegen. Um uns einfach nochmal bewusst werden, die zerstörerische Kraft der Sünde. Wo erlebst du in deinem Leben, dass die Sünde von anderen Menschen dich kaputt macht? Etwas zerstört hat, wo du leidest dran. Wo erkennst du aber auch Konsequenzen von Sünde, von deiner eigenen Sünde in deinem Leben? Wo deine eigene Sünde dein Leben irgendwo kaputt gemacht hat? Und wo erkennst du Konsequenzen von deiner eigenen Sünde, die das Leben von anderen Menschen kaputt macht? Wo andere Menschen leiden, weil du dich nicht hast Gottes Gebot unterordnen. Ich will ganz bewusst die Zeit unter einen negativen Fokus stellen. Es fordert raus, sich mit dem Leid auseinanderzusetzen. Aber ich glaube, nur wenn wir das Leid verstanden haben, wird uns das in die Gegenwart Gottes drängen. Nutzen wir die Zeit vom Nachdenken, um das vor Gott zu bewegen. Und die Sehnsucht nach Heilung von dieser Zerstörung und dieser Last vor Gott zu bewegen. Und der Martin wird nachher die Zeit abschliessen.